Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Die Stimme des Sports. Ich glaube, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier auch noch mal kurz ein frohes neues Jahr wünschen und uns bedanken. Wie schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet habt und auch direkt die erste Folge in diesem Jahr hört. Wir werden diesen Podcast wieder über Zoom aufzeichnen, einfach auch der aktuellen Situation geschuldet und um keinen Sportler oder Sportlerin in Gefahr zu bringen, dass man sich ansteckt. Wir haben einen Wintersportler jetzt für den ersten Podcast des Jahres für uns gewinnen können. Wir starten nämlich mit einem Bürgermeister, liebevoll von den Bietigheimerinnen und Bietigheimern so genannt, Verteidiger der Steelers, René Schoofs, war schon 5-mal deutscher Zweitligameister, 2-mal Pokalsieger mit den Steelers, hat mehr als 1000 Zweitligaspiele für die Steelers Bietigheim bestritten und mittlerweile auch schon über 30 in der deutschen Eishockeyliga. Herzlich willkommen, René.
Hallo, danke, dass ich da sein kann und natürlich auch ein gutes neues Jahr an alle da draußen.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Du bist der erste Eishockeyspieler, den wir für unseren Podcast gewinnen konnten. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einen spannenden Podcast zusammenschneidern. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Hoffe ich doch auch.
Wie kommst du denn zu dem Namen Bürgermeister?
Ja, so ganz, ganz genau kann ich es eigentlich gar nicht mehr zusammenreimen. Aber irgendjemand hat halt mal angefangen, dadurch, dass ich dann doch sehr, sehr lange schon bei den Steelers spiele, irgendwie zu sagen, ja, du bist ja wieder Bürgermeister der Stadt. Und irgendwie hat sich hing oder blieb es so hängen. Und mittlerweile sind die Jungs, die das, glaube ich, erfunden haben, auch gar nicht mehr bei mir im Team oder die haben teilweise schon aufgehört. Und es wird aber trotzdem natürlich weiter verbreitet und gerne den Leuten dann gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass man mich wirklich, also dass das mein Spitzname durchgängig wäre, aber sobald es halt irgendwie in die Öffentlichkeit geht oder so, dann, oder wenn es irgendwas zu tun gibt, so pressemäßig, dann sagt man gerne, dass ich der Bürgermeister wäre oder das macht schon der Bürgermeister oder wie auch immer.
Du spielst seit 20 Jahren bei den Steelers, das ist eine ziemlich lange Zeit.
Ja, Ich bin auch aus der Region hier einfach. Ich bin aus Esslingen eigentlich gebürtig und bin mit 15 nach Bietigheim gekommen zu den Steelers und habe dort auch in der Jugendmannschaft trainiert gespielt, weil die einfach auch eine Liga höher gespielt haben. Und dann durfte ich auch mit der ersten Mannschaft mit trainieren und habe da einfach die Chance bekommen, Profi zu werden. Und habe mich einfach schon immer sehr, sehr wohl gefühlt hier. Ich hatte, ja, eine sehr, sehr gute Zeit als Eishockeyspieler, war wirklich dann auch erfolgreich über Jahre und ja, hatte nie jetzt groß Bedarf, da irgendwie wegzugehen und was einfach immer für, glaube ich, mich und für beide Seiten, also auch vom Verein, vom Trainer aus gepasst hat und bin froh, dass ich so lange hier spielen darf und durfte.
Das heißt, man erkennt dich in Bietigheim.
Ja, es ist, glaube ich, nicht so, dass ich, wenn ich über die Straße auf mich jeder kennt, aber ich sag mal, jemand, der mit dem Eishockey zu tun hat, und da haben wir ja schon ein paar Fans, erkennt mich, glaube ich, dann schon und ich bekomme dann manchmal auch wirklich von Kleinkindern und natürlich auch von anderen Leuten irgendwie so jetzt gerade in der DL-Saison mal mitgeteilt, hey Bürgermeister, hey, hallo, und dann muss ich mich auch schon ein bisschen schmunzeln und finde es aber auch lustig natürlich und schön, dass da irgendwie so eine Anerkennung und Wertschätzung dann da ist.
Und darfst dann auch direkt Autogramme schreiben?
Ich habe nicht immer einen Stift dabei, aber klar, wenn jemand einen dabei hat, dann gerne. Also gestern hat jemand zu mir gesagt, unterschreib jedes Autogramm, was du kannst, so in der Richtung. Also das hat mal jemand zu mir gesagt, weil du weißt nie, irgendwann wird es dein letztes sein, so in der Richtung. Also irgendwann ist die Zeit vorbei und so habe ich es eigentlich zwar noch nie danach gelebt, aber finde ich irgendwie passend auf den Punkt und irgendwie auch schön, wenn man einfach Leuten damit eine Freude machen kann, dass man ein Autogramm schreibt und ja, sehr, sehr gerne mache ich das immer.
Das finde ich eine schöne Ansichtsweise eigentlich. Also jetzt nicht, dass man das Ende dem Ende entgegenschaut, aber man sollte, jeder freut sich ja immer drüber und es fragt ja auch keiner nach einem Autogramm, wenn es ihn nicht interessieren würde.
Genau, also ich bin auch zum Beispiel, auch wenn wir jetzt natürlich Corona-bedingt ist es wieder schwieriger, aber wir hatten natürlich auch Fans jetzt wieder in den Hallen und es macht mir einfach eine Riesenfreude, auch allein den Kindern, den Fans, die einfach ihre Hand rausstrecken, wenn man da vorbeiläuft und einfach nur so einen kleinen Touch auf die Hand gibt sozusagen. Man sieht die Freude in den Gesichtern und ja, wie du sagst, also wieso soll ich das nicht machen? Und es ist wunderschön, wenn man irgendwie anderen Freude bereiten kann. Mit sowas absolut für uns Nichtigem oder halt, also nichts Großem, mit der kleinen Geste. Ja. Und ja.
Ihr seid, ich nenne es mal, endlich in der ersten Liga.
Ja.
Sind da denn jetzt die Fans merklich auch mehr geworden?
Ja, leider natürlich nicht ganz. Also ich glaube, es ist schon ein Rieseninteresse mehr in der Stadt da, man merkt es, aber die Fans, das ist natürlich in der Zeit, wo wir jetzt sind mit Corona, natürlich ganz schwierig. Wir haben jetzt auch wieder gar keine Fans. Also wir haben das ganze letzte Jahr, also die letzte Saison, ohne Fans gespielt, was wirklich ätzend war, muss man auch einfach so sagen, weil es einfach einen Riesenteil von diesem Spaß und von diesem Spiel auch nimmt, diese Emotionen, die sind einfach gar nicht da. Jetzt war es wunderschön, wieder in den Start in der neuen Saison konnten wir Fans haben. Gegen Mannheim zum Beispiel war es ausverkauft. Das erste DL-Spiel gegen Ingolstadt in der Halle werde ich auch nicht vergessen. Da war einfach eine Wahnsinnsstimmung drin. Und ich glaube, dass das noch mehr sein könnte. Und natürlich gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Und da werden auch viele sagen, okay, sie sind vielleicht nicht so sicher und kommen da zum Spiel. Das hat viele Gründe, denke ich, die absolut verständlich auch sind oder auch waren. Aber ich glaube schon, dass das, also die alle Fans, die jetzt wirklich da mitfiebern, für die ist es ja auch was Neues. Es ist irgendwie eine Reise, die wir hier machen in der ersten Liga und die sind alle immer super, super froh, wenn sie uns sehen, kurz mit uns reden können und sagen, hey, Wahnsinn, toll gemacht, wir sind dabei. Und man sieht es auch, die Jungs, also wir haben wirklich viele Fanbusse jetzt, wo es noch möglich war, auch zu Auswärtsspielen gehabt und die haben uns auswärts unterstützt mit mehreren Bussen, mit lautstarkem Trommeln und Singen. Es war einfach absolut cool.
Es ist ja auch Wahnsinn. Also man muss es ja jetzt mal schon so sagen, wie es ist. Ihr seid jetzt diese Saison zum ersten Mal in der ersten Liga. Ihr hattet einen sehr steinigen Weg dahin. Und jetzt seid ihr aber tatsächlich auch relativ erfolgreich in der ersten Liga.
Ja, also ich glaube, wir sind ziemlich zufrieden. Wir haben echt einen guten Start gehabt. Mit dem hat, glaube ich, auch jetzt nicht, ich weiß nicht mal, ob wir damit gerechnet haben, aber wir haben es natürlich gehofft. Wir haben hart im Sommer dafür trainiert und wirklich alles gegeben, weil wir wussten, hey, jeder muss irgendwie doch nochmal eine Schippe drauflegen, weil wir halt wirklich doch zum Großteil noch der gleiche Kader sind, den wir damals in der zweiten Liga hatten. Und natürlich punktuell und auch wichtig verstärkt. Und wir hatten echt einen guten Start. Mittendrin lief es dann einfach jetzt nicht so gut. Da haben wir einfach so ein paar Spiele, viele Spiele in Serie verloren. Und jetzt haben wir gerade echt auch wieder einen guten Schwung drin. Und es macht einfach unglaublich Spaß, hier mitspielen zu können überhaupt. Und dann gerade auch den Großen. Also wir haben gegen Berlin, wir haben gegen Mannheim schon gewinnen können. Das ist einfach absoluter Hammer, weil das sind natürlich schon die Teams, zu denen man auch als Kind schon aufgesehen hat. Und dass man da dann doch die ärgern kann und einen Punkt dann mit nach Hause nimmt oder auch 2-3, das ist cool. Und umso besser natürlich, klar, die Tabelle ist super eng, also wir sind immer noch unten, aber ich glaube, also da ist alles möglich und das ist das Spannende und das ist das Schöne, dass gerade in der Saison auch irgendwie die Teams dann doch sehr ausgeglichen zu sein scheinen und niemand jetzt ganz vorne an der Spitze ist und auch niemand ganz abgeschlagen und das ist irgendwie cool.
Ich würde gleich nochmal auf eure Erfolge zurückkommen. Jetzt interessiert mich aber gerade, und ich glaube bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum der Weg in die Liga 1, in die DEL 1 so steinig war für euch. Man hat es vielleicht immer mal wieder so ein bisschen verfolgt in der Presse. Ihr hattet mehrfach die Möglichkeit aufzusteigen. Das System DEL ist aber auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie das funktioniert.
Also die DEL ist eigentlich eine geschlossene Liga. Das heißt, der Aufstieg ist halt eigentlich nur möglich oder war lange Zeit nur möglich, wenn wirklich ein Verein pleite ging, beziehungsweise einfach gesagt hat, hey, nein, er will nicht mehr mitspielen und hier ist die Lizenz frei. Also es gab einfach diese 14 Lizenzen und die konnte man kaufen, aber solange natürlich niemand die verkauft hat, dann ging das nicht. Es war immer mal wieder möglich, auch sportlich aufzusteigen. Jetzt zum Beispiel 2009, das war unsere erste Meisterschaft, Da hätten wir sozusagen aufsteigen können und dürfen, aber da war die Halle, wir haben damals noch in der alten Halle gespielt, einfach nicht DEL-tauglich. Da gibt es einfach so einen Punktekatalog, der irgendwie abgearbeitet sein muss, und da war die Halle natürlich weit entfernt von dem, dass es da hätte funktionieren können. Irgendwelche andere Ausweichhallen mit, irgendwie gab es mal die Idee mit Porsche Arena, aber dann ist das natürlich auch ein Stuttgarter Team und so, das ist natürlich auch nicht ganz so gerne gesehen, natürlich bei Fans, bei den Bietigheimer Fans einfach logischerweise. Und es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Dann die nächsten Jahre wurden wir Meister. Da war auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Schwenningen 2013, da waren wir mit den beiden im Finale und haben sogar noch gewinnen können, nachdem wir 2-0 in der Serie hinten lagen. Und da war auch eine Lizenz zu kaufen und die Bietigheimer hatten auch, oder wir hatten anscheinend, so wie ich von den Verantwortlichen gehört hatte, das Geld parat, die zu kaufen. Nur Schwenningen hat einfach nochmal mehr gezahlt, weil es dann halt einfach auch eine wirtschaftliche Sache ist. Und dann ist Schwenningen damals hochgegangen und so ging das immer mal wieder weiter. Jetzt auch die 2018 zum Beispiel, da war klar, da konnte jetzt niemand aussteigen. Es ist immer so nur dieses, ja, wenn oben halt jemand pleite gehen würde. Und das ist natürlich schade. Und jetzt haben sie seit dem letzten Jahr, haben sie den Aufstieg eingeführt. Und da konnte man sich jetzt bewerben. Das kann auch nicht jedes Team aufsteigen. Man muss natürlich immer noch diese Anforderungen erfüllen für die DL, logischerweise. Aber wir haben uns da beworben mit Kassel und Frankfurt. Das heißt, es waren einfach drei Teams und sind in die Saison gegangen. Und das Problem war aber dann vor der Saison, hieß es dann aber plötzlich, obwohl wir uns für die DL beworben hatten, wir bekommen keine Lizenz für die zweite Liga. Und das war natürlich für uns ein Schlag ins Gesicht auf jeden Fall.
Das war letztes Jahr, gell?
Es war letztes Jahr im Juli, also 2000 im Juli. 2020. so lange dauert es nicht her. aber vielleicht, ich verdränge es so weit nach hinten, weil das war echt keine schöne Zeit, weil das war einfach auch eine Zeit, da hieß es ja, okay, wir müssen jetzt einfach abwarten und dann wurden Lizenzunterlagen nochmal irgendwie eingereicht. Es wurde vor so ein Sportgericht gegangen und bis diese Entscheidung kam, gingen halt schon so 2-3 Wochen irgendwie ins Land. Und wir hatten davor schon, die Saison war ja auch Corona-bedingt abgebrochen worden, genau. Und klar, da war jeder aber extra nochmal motiviert, weil die Saison lief auch davor wirklich nicht besonders gut. Wir haben echt schon sehr, sehr früh angefangen, im Sommertraining hart zu arbeiten. Und so mitten im Juli, so einen Monat bevor eigentlich das Eistraining beginnt, das beginnt dann immer im August bei uns meistens, sowas dann mitzubekommen, war halt wirklich so, oh mein Gott, was haben wir hier gemacht, was ist da los? Und es sind natürlich auch ein bisschen gewisse Zukunftsängste, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber macht sich schon viele Gedanken natürlich.
Ja, klar.
Weil ich sag mal, da hängen Familien dran, da hängen 20 Spieler und natürlich aber auch der ganze Staff drumherum, also Trainer, Betreuer, Geschäftsstellen, Mitarbeiter und dran. Und das war wirklich keine einfache Zeit. Wir haben einfach gehofft, dass es klappt. Und am Ende hat es geklappt, dass wir die Lizenz dann doch wieder bekommen haben, was wirklich für uns super war, weil in der Saison haben wir dann echt wir haben auch nicht so super toll gestartet. Es ging ja eher so ein Auf und Ab. Und dann ganz am Ende konnten wir halt jetzt doch die Playoffs erreichen und sind dort dann wirklich unglaubliche Serien hingelegt und haben es irgendwie geschafft, ins Finale zu kommen und selbst dort auch nochmal einen 2-0-Rückstand in der Best-of-5-Serie zu drehen und dann das fünfte entscheidende Spiel, den dritten Sieg geschafft und dann die Meisterschaft und auch mit diesem Ziel DL halt einfach, das ist natürlich schon der Hammer vor Augen zu haben, weil auch davor die Meisterschaften waren immer toll und schön, aber das ist natürlich nochmal was Besonderes.
Also für mich klingt es trotzdem noch ein bisschen im Kuddelmuddel. Ihr habt euch beworben für die DEL.
Ja.
Und habt dann aber keine Lizenz für die DEL-2 bekommen.
Ja.
Und damit war dann die DEL klar auch erstmal Geschichte letztes Jahr.
Genau, weil sie nur die sportliche Aufstieg gegangen wäre. Die DEL-2 hat halt auch andere Anforderungen und da gibt es andere Bewerbungsunterlagen, die man einreichen muss. Da ging es um Altlasten, die wir irgendwie noch mit uns rumtragen, die nicht richtig abgesichert waren oder
Aber die Altlasten, die müssen doch im Jahr vorher auch schon da gewesen sein.
Genau, die wurden immer irgendwie abgesichert mit Bürgschaften und ich weiß nicht, wie, ganz ins Detail muss ich sagen, weiß ich auch nicht, was wirklich abgelaufen ist. Wir hatten dann jemanden, der das übernehmen konnte oder stemmen konnte. Und das war auch das Glück, dass es relativ schnell dann ging. Und glaube ich, deswegen haben wir dann doch auch noch die Zusage für die Liga bekommen.
Weil was wäre denn passiert, wenn ihr nicht in der DL2 hättet starten können? Was hättet ihr dann gemacht? Also ich meine, das ist ja auch ein super wirtschaftlicher Verlust, oder?
Also prinzipiell wäre wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen, in die Oberliga zu gehen, aber ich hätte genauso sein können natürlich, dass man einfach die Steelers, so wie sie es gab, auflöst und man vielleicht dann in der Regionalliga versucht, das Ganze nochmal neu zu starten. Also es waren, glaube ich, schon so die Gedanken. Also es wusste zu dem Zeitpunkt niemand, weil ich glaube, das auch nicht, also es war natürlich auch nicht so geplant. Also das war einfach, ist sehr blöd gelaufen, sage ich mal. Und hätte alles passieren können. Deswegen war das wirklich, da war man irgendwie fast schon ganz unten irgendwie und vielleicht spielt man auch kein Eishockey mehr oder wer weiß, was passiert. Mhm. Zumindest nicht professionell. Zu dem, dass wir dann am Ende von der Saison diese Meisterschaft gewinnen, was einfach unglaubliches Riesending war. Gerade auch gegen so starke Gegner wie jetzt Kassel, die ganze Saison über unglaublich gut und stark gespielt haben, macht es natürlich echt besonders.
Aber ist Kassel nicht mal gegen euch schon in die DEL aufgestiegen?
Nicht gegen uns, nein. Aber die waren früher in der DEL.
Die waren schon mal in der DEL.
Frankfurt war lange Zeit auch in der DEL. Ja, genau.
Und die sind dann aber wieder, haben die sich dann wirtschaftlich nicht leisten können, oder?
Genau, ja, ja.
Ist es tatsächlich so ein Riesensprung von DEL 2 auf DEL?
Ja, prinzipiell, ja, also ist die Budgets sind da schon mal, können noch mal deutlich größer sein, glaube ich. Bei uns ist es jetzt nicht so ein marginaler Unterschied wahrscheinlich. Aber es ist einfach auch so natürlich, wie man wirtschaftet. Und ich sag mal, auf Dauer, klar, muss man da natürlich auch seine schwarze Null versuchen zu halten. Und es geht natürlich auch nicht. Und Profisport, gerade so eine kleinen Randsportart würde ich es nicht bezeichnen, aber halt nicht im großen Fußball, ist es natürlich dann doch, glaube ich, immer schwierig, so die Sponsoren und Zuschauer irgendwie zu halten und natürlich richtig zu wirtschaften. Man will erfolgreich sein. Das ist alles dann doch im Eishockey manchmal doch sehr kurzfristig aufgebaut. Manchmal hat man nur irgendwie ein, zwei Jahresverträge. Das heißt, das ist natürlich schon, glaube ich, schwierig, das irgendwie zu lenken. Und wenn es da ein bisschen in eine falsche Richtung geht, dann kann das natürlich schon sein, dass man da wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Das war bei uns zum Beispiel auch jetzt ähnlich. Diese Altlasten, die kommen zu einer Zeit, da war noch Porsche Hauptsponsor bei uns. Mhm. Und da ging es uns wirtschaftlich sehr, sehr gut, würde ich sagen, für eine Zweitligamannschaft. Mhm. Und dann kam aber die Finanzkrise und auch die Übernahme von VW, beziehungsweise von Porsche durch VW. Und da haben die sich auch ein bisschen zurückgezogen und ich glaube, da war zum Beispiel auch für die Verantwortlichen ganz schwer, natürlich von einem Jahr aufs andere, haben da riesen Sponsorengelder gefehlt, die man natürlich versucht hat, irgendwie zu kompensieren, aber das ist natürlich auch nicht so leicht und das sind, glaube ich, immer noch diese Altlasten, die wir mit uns rumtragen, die natürlich das den Geschäftsführer oder auch den Aufsichtsrat nicht so leicht machen, da ganz, zu wirtschaften, beziehungsweise einfach, ich denke, wir haben die letzten Jahre, und das war, glaube ich, auch ein riesen wichtiger Punkt, wieso wir die Lizenz dann bekommen haben, dass wir wirklich auch immer die schwarze Null dann doch halten konnten über die Jahre. Also wir haben nicht irgendwie mehr Schulden angehäuft, aber natürlich ist es auch wichtig, die alten Schulden irgendwann mal loszubekommen, klar.
Und ihr wart immer sehr, sehr erfolgreich. Also als Steelers Eishockeyspieler ist man, glaube ich, ein bisschen erfolgsverwöhnt auch, ne?
Absolut, also ich hatte die Jahre zwischen 2013 und 2018, da war ich dreimal Meister und jetzt muss ich rechnen, wahrscheinlich dreimal, genau, waren es dreimal? Ja, leider dreimal, auch Vizemeister. Also wir standen einfach jedes Jahr im Finale und waren irgendwie nach der Saison in der Hauptrunde erster oder zweiter Platz und das ist halt, also als Sportler ist es natürlich der absolute Hammer. Wir waren auch schon irgendwo in der Abstiegsrunde mit dabei oder so, da hat man einfach dann nicht mehr diesen Riesenspaß, jeden Tag da seinen Sport auszuüben. Also es ist einfach dann schwieriger und man macht sich Gedanken und wieso läuft es nicht und. Aber wenn man sich da wieder hart reinarbeitet und dann in so einer tollen, erfolgreichen Zeit ist, dann ist es natürlich einfach mega, wenn man da diese Lorbeeren sich irgendwie nehmen kann und solche tolle Dinge mit seinen Mannschaftskollegen erleben kann.
Ihr seid auch in der DEL jetzt weiterhin am Abliefern. Da ist man natürlich sehr stolz drauf, nehme ich an. Aber um wie viel ist es denn anstrengender als in der DEL2? Jetzt nicht nur leistungstechnisch, sondern vielleicht auch mental, der Druck?
Der Druck, würde ich jetzt mal behaupten, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil von uns, ist, glaube ich, jetzt nicht mal so groß, weil dadurch, dass man einfach sehr erfolgreich über lange Jahre in der zweiten Liga war und Bietigheim relativ viel natürlich da erwartet wurde immer, ist da fast der Druck, wenn man halt doch nicht auf den ersten 3, 4 Plätzen steht, dann auch relativ schnell groß. Ich meine, wir sind jetzt in dieser DL-Saison und sind neu. Wir sind mit das Team, das wirklich mit Abstand sogar auch am wenigsten Budget hat. Und da ist es halt umso cooler, dass wir einfach da bisher wirklich gut mitspielen können. Klar, es ist alles eng, aber ja, man hat nicht das Gefühl, man ist komplett abgeschlagen. Das hätte einfach sein können. Niemand von uns wusste das so richtig. Ein paar Jungs haben schon in der DL gespielt. Es ist schneller, es ist körperbetont ein bisschen und auch taktisch versierter, sage ich mal, in der DL. Und das ist schon ein Schritt oder ein Sprung auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass wir alle den irgendwie mitgehen konnten und das ist das Schöne. Und da wirklich jetzt gutes Eishockey abliefern können und auch die Fans ein bisschen so mitnehmen konnten in diese DL-Zeit. Und das macht Riesenspaß, dort mitzuspielen.
Ihr seid aber gekommen, um zu bleiben.
Ah, definitiv. Also das ist natürlich schon das absolut große Ziel von uns gewesen. Und das ist definitiv immer noch so. Und es ist gerade eben so schön, dass wir einfach eine Chance haben, das zu erreichen. Also es hätte ja wirklich sein können, das weiß ja kein Mensch, dass wir nach 20 Spieltagen so abgeschlagen da hinten sind, dass es einfach, ja, kannst du schon fast die Saison abhaken. Aber nee, wir sind mittendrin, wir sind voll im Kampf dabei und wir wollen nächstes Jahr wieder DL spielen, definitiv.
Und ihr könntet ihr jetzt absteigen? Rein?
Ja.
So, also das geht, jetzt geht es.
Genau, genau. Also der Aufstieg wurde eingeführt und es ist so, dass eigentlich auch letztes Jahr schon ein Absteiger hätte geben sollen aus der DL. Das haben sie dann nochmal verschoben und gesagt, hey, wegen Corona wollen wir keinen Abstiegskampf da aufleben lassen und dass wirklich sich Vereine noch mehr oder immens verschulden, nur um diesem Abstiegsszenario zu entgehen. Da haben sie wirklich den Abstieg gecancelt. Das heißt, wir haben dieses Jahr auch 15 Teams in der DL. Normalerweise sind es 14 Teams. Und jetzt ist so, dass das von unten kann wieder allerdings nur Frankfurt, die haben sich nur beworben, bei den anderen hat das irgendwie nicht so richtig geklappt, aufsteigen kann. Und es soll einen Absteiger geben, genau.
Okay, das ist jetzt aber dann auch neu. Also die DL hat sich da schon ein bisschen neu aufgestellt in dem ganzen System.
Definitiv, und das macht es für uns natürlich oder auch natürlich schwieriger für die Verantwortlichen hier im Verein. Ich sag mal, in den Jahren davor war das einfach so, du hast die Lizenz gekauft und du wusstest, okay, ich muss halt klar ein bisschen wirtschaftlich clever machen, aber ich kann nicht absteigen. Das heißt, man kann erstmal ausprobieren, man kann viel dazulernen, was wir, glaube ich, in kürzester Zeit haben machen müssen. Und dass man einfach, ja, also es ist einfach ein Schritt auch nicht nur für uns Spieler, sondern auch für das Management. Und da wird es einiges geben, dass sie auch immer noch dazulernen müssen und genauso wir und wir Trainer, Spieler, egal wer. Aber wir haben uns relativ schnell, glaube ich, da einfinden können, was ganz, ganz wichtig ist, weil es eben gleich um den Abstieg geht und nicht irgendwie, man könnte jetzt erstmal noch so 1, 2 Saisons gucken, was passiert. Vielleicht bekommen wir ja noch einen Sponsoren und dann schauen wir mal da. Also das ist ja schon ein Riesenunterschied, wenn da natürlich ein gewisser Druck da ist. Aber es macht es einfach auch fürs Eishockey ganz, ganz wichtig, finde ich. Und ich bin froh darum, dass es diesen Abstieg gibt und auch wieder Aufstieg natürlich. Weil es einfach viel, viel interessanter macht. Es gab Saisons, glaube ich, da waren halt auch wirklich Teams abgeschlagen schon im Januar. Also die wussten schon im Januar eigentlich, ja, die haben absolut nichts mehr damit zu tun, mit irgendwelchen Playoff-Plätzen oder so. Und rein theoretisch haben wir immer noch Chancen drauf, wenn wir einfach so weiter super gut spielen. Wer weiß, es kann alles passieren. Ist natürlich jetzt nicht das absolute Ziel, aber wir nehmen alles mit, was geht und hoffen mal, dass es gut läuft für uns.
Muss man denn für die DEL härter oder mehr trainieren?
Also ich glaube, wir haben im Sommer, also gerade dadurch, dass wir wirklich einen Großteil des Teams auch behalten haben, haben wir wirklich nochmal härter und nochmal mehr trainiert, definitiv, weil jeder wusste, man muss da einfach eine Schippe drauflegen. Und das ist schon so, dass dass man da ein bisschen härter trainiert. Klar, jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, wo man wirklich ganz, ganz viel Spiele hat, da ist das Trainingsniveau jetzt auch nicht arg viel härter wie jetzt in der DL2, weil man spielt irgendwie gerade jetzt jeden zweiten, dritten Tag. Da machen es dann die Spiele einfach. Und das Coole ist halt natürlich, dass man auch nochmal extra motiviert, um so ein härteres Training dann doch auch mitgehen zu können, weil das einfach dieses Riesenziel ist, was viele vielleicht noch gar nie erreicht haben. Manche waren schon in der DEL und haben wieder die Chance, jetzt hier spielen zu können. Und das ist natürlich schon besonders toll.
Die DEL ist jetzt nicht nur sportlich gesehen eine Neuerung, sondern auch von den Städten her, von den Hallen her, von den ganzen Professionalität her eigentlich im Vergleich zur DEL2. Wie nimmst du das als so ein, ja, so ein Bürgermeister der Steelers war, jetzt in so viele neue Städte und so viele neue Hallen zu kommen? Und wie groß ist der Unterschied tatsächlich von DEL zu DEL2 an der Professionalität gemessen?
Ja, also die Hallen sind einfach wirklich teilweise der absolute Hammer. Wenn man, solange wie ich jetzt in der zweiten Liga gespielt hat, da kennt man halt die ganzen Hallen und da gibt's hübschere und auch nicht ganz so hübsche, sagen wir mal. Aber jetzt natürlich in Hallen zu spielen, wir haben jetzt gestern in der Mercedes-Benz Arena in Berlin gespielt, die wirklich mit des Nonplusultra wahrscheinlich in selbst Europa ist, ja. Und auch in Hallen wie in Lanxess Arena in Köln, in Mannheim, das ist was ganz Besonderes, dort spielen zu können. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es nicht möglich ist, vor ausverkauften Hallen dort zu spielen oder zumindest irgendwie vor 10.000 Fans. Gut, selbst in Köln hat man, glaube ich, mal an die 10.000 Fans. Das ist natürlich schon auch cool. Ja, also das ist schon was ganz Besonderes und das kann man gar nicht vergleichen mit einer zweiten Liga. Also das ist wirklich ein riesen, riesen Unterschied. Und auch so dieses ganze Drumherum und diese, also was man so ein bisschen mitbekommt, dieser Stuff um diese DL-Teams, dieses Merchandising, die ja, Promotion irgendwie ein bisschen, das ganze Social Media, das ist schon so viel professioneller, das merkt man definitiv und ist richtig, richtig cool.
Aber ihr als Steelers wart da jetzt in den letzten Jahren schon auch immer ziemlich gut aufgestellt, selbst also gerade für die zweite Liga fand ich oder finden bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Man genau, sieht definitiv Relativ viel von euch und das kommt sehr, sehr professionell rüber auch.
Ich glaube, dass es auch wirklich sehr wichtig ist, dass wir so einen Schritt auch geht, gerade in der heutigen Zeit. Und ich glaube auch, dass man, wie gesagt, ich glaube, auch da kann man sicherlich noch von dem einen oder anderen Verein sicher was lernen, die natürlich aber auch ein ganz anderes Budget haben. Also die haben teilweise wahrscheinlich irgendwie 1, 2, 3 Leute nur dafür angestellt. Das ist bei uns noch ein bisschen anders einfach und natürlich auch dem Geld ein bisschen geschuldet. Aber ich glaube, also definitiv, wir haben da ein paar Jungs, die machen da einen super Job. Wir haben tolle Videos, wir haben so Roadmovies teilweise, die uns da begleitet haben. Und ich denke, als Fan, also gerade bei YouTube oder wo auch immer, kann man sich da irgendwie einen kleinen Eindruck dann doch von uns verschaffen, was sicherlich hilft, um da ein bisschen diese Nähe hinzubekommen. Also gerade auch während Corona war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, da haben viele Fans das einfach nur vom Fernseher verfolgen können, übers Internet. Aber dann einfach so Einblicke zu gewähren und mitzubekommen, ist, glaube ich, sehr wichtig heutzutage.
Man kann ja mal ein bisschen Werbung zwischenschalten. Du hast gerade gesagt, man kann euch übers Internet verfolgen. Wie sieht man denn Spiele der DEL und DEL2?
Das darf ich sagen, ja, das ist ja gut, okay. nein, läuft jetzt alles über Magenta TV, Magenta Sport. Dort ist es möglich, so ein Monatsabo abzuschließen und dann hat man die Möglichkeit, wirklich alle Spiele der DL zu schauen. Manchmal, das gibt es auch freitags in so einer Konferenz, also ist wirklich cool, interessant. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn ich das noch sagen darf, auch noch andere Sportarten zu sehen. Das heißt, es ist alles so ein bisschen gemixt. Und da ist halt cool für die Fans, glaube ich, gerade jetzt auch wieder, das einfach wirklich in einem sehr professionellen Maße auch sehen zu können. Also das ist wirklich gut aufgezogen, super Kommentatoren, Bildführung, alles mit Interviews in den Drittelpausen. Also es ist wirklich echt, echt cool gemacht und doch nochmal auch ein Unterschied, was in der zweiten Liga dann war.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass früher, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, vielleicht kannst du mir das beantworten, aber früher war dieses Telekom Sport, hieß es, glaube ich, damals, mit in den Handyverträgen teilweise drin. Also wenn du schon einen Handyvertrag hattest, dann hattest du automatisch auch, konntest du damals Basketball lief sehr viel über Magenta TV.
Genau,
okay,
Basketball, genau, kommt da nämlich auch,
ja.
Genau.
Ja.
Das war, glaube ich, auch letztes Jahr noch irgendwie in diesen Telekom-Verträgen mit drin. Also mein Schwiegervater hat es damals dann auch ja, umsonst schauen können.
Ja.
Mittlerweile weiß ich die ganz genauen Konditionen nicht. Ich habe auch mein Abo, weil damit meine Familie daheim natürlich auch, wenn sie mal nicht ins Stadion können oder auf Auswärtsfahrten das verfolgen können, schauen können und ja, genau.
Ich glaube, das ist ja vielleicht ein guter Hinweis für alle, die uns zuhören. Checkt mal eure Telekom-Verträge. Vielleicht könnt ihr auch ohne neues Abo direkt mal in ein Spiel von den Steelers reingucken.
Ja, genau. Einfach mal schauen. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber wäre auf jeden Fall cool. Man bekommt es auch günstiger. Es gibt auch teilweise, glaube ich, nur monatlich kündbare Verträge. Mhm. Also man kann es wirklich mal ausprobieren. Jetzt für die vielleicht letzten 3 Monate der Saison und dann, ja, vielleicht hat der andere ja auch ein oder andere dann nochmal Bock, wenn es möglich ist, dann im Stadion vorbeizuschauen. Wir würden uns freuen.
Das ist auch echt, also im Stadion zu sitzen, ist schon Gänsehaut-Feeling.
Ich glaube, es ist auch nochmal was ganz anderes. Also es ist schön, dass es heute relativ gut ist, auch mit dem HD-Fernsehen. Man sieht annähernd wenigstens den Puck. Also klar, wenn er ganz schnell geschossen ist.
Ja, dann sieht
ist
man
es,
ihn
aber,
nicht.
Wenn ich mir, ja, dann nicht. Aber wenn ich früher überlege, auf diesen 4:3-Fernseher habe ich früher auch irgendwie Olympiade was angeschaut. Ganz ehrlich, da konnte man ja ahnen, wo der irgendwie gerade ist. Aber wirklich wissen mussten wir uns nicht. Also das heißt, es ist da natürlich schon cool vom Fernseher. Aber ich denke auch in der Halle, also selbst was ich gerade auch schon vorhin gesagt habe, diese Emotionen, die fehlen gerade durch diese Corona-bedingten keinen Zuschauer. Aber wenn diese Fans da sind, wenn die Stimmung da ist, wenn das Spiel interessant ist, wenn es spannend ist, das ist so toll einfach. Und ich glaube, genauso als Zuschauer ist man da einfach nochmal näher dran. Kann es sogar, glaube ich, mehr vom Spiel noch mitbekommen. Also man sieht irgendwie so mehr Facetten, kann sich ein bisschen überlegen, wo man hinschaut. Vielleicht wird man auch nicht immer den Puck verfolgen können und nicht jede Regel verstehen. Aber ich glaube, wenn man da ein paar Spiele sich anschaut, vielleicht sogar mit jemandem, der sich ein bisschen schon auskennt, dann wird es relativ schnell immer interessanter für diejenigen. Und deswegen haben wir auch eine große Fanbasis, glaube ich, die einfach sehr interessiert und über Jahre schon uns unterstützt und bei uns ist.
Ja, wenn man Eishockey guckt, dann ist ein Riesenpunkt, den Zuschauer, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen abschrecken manchmal, der extreme Körperkontakt sieht dann und wann schon sehr, naja, brutal aus, möchte ich jetzt fast mal sagen. Wie viele Knochen und wie viele Zähne sind denn bei dir als Verteidiger da schon zum Opfer gefallen?
Also ich muss erst mal sagen, ich spiele nicht nur Verteidiger, ich spiele auch Stürmer. Ich bin so ein genannter Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe früher als Stürmer angefangen.
Der Libero quasi.
So in der Richtung, genau, so kann man es auch bezeichnen. Nee, also ich klopfe jetzt gerade schon aus Holz. Ich habe mir einmal einen Wirbel gebrochen und ein Zeh irgendwie und ein Zahn ist ein bisschen angeknackst, ja. Aber zum Glück ist noch nicht so viel passiert und soweit geht es mir gut. Aber klar, man bekommt immer wieder was mit und die Checks sind schon auch, da kann es schon mal scheppern, sage ich mal. Aber man hat ja schon auch seine Schutzausrüstung an. Also es kommt immer darauf an und wenn man weiß, dass dieser Check kommt, dann ist man auch sehr natürlich, oder man trainiert das natürlich auch, man ist darauf vorbereitet, man geht da ein bisschen entgegen, hat eine Körperspannung. Das heißt, es muss nicht immer so schlecht sein. Auch die Banden mittlerweile, das ist zum Beispiel auch ein Riesenpunkt jetzt gerade in der DL. Es sind gewisse Banden vorgeschrieben, sogenannte Flexbanden, die flexen wirklich, also die geben wirklich nach, wenn man ordentlich dagegen knallt.
Ach echt?
Besonders obenrum beim Glas, das kann man relativ gut sehen. Das ist jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga nicht so. Und das ist zum Beispiel einfach wirklich ein Riesending für den Schutz, für die Spieler auch, weil dadurch wird so viel Energie irgendwie rausgenommen aus diesem Check, dass es dann doch meistens zwar natürlich kurz mal wehtut und man nicht gerne einen Check bekommt, aber es macht es einfach so viel sicherer und besser für die Spieler.
Also ist es nicht ganz so schlimm, wie es immer aussieht?
Glaube ich nicht. Also wie gesagt, wir haben ja auch, man wächst damit auf, in der ganz jungen kann man nur nicht checken, aber sobald man eben checken darf, probiert man das aus, man trainiert es und man ist meistens schon drauf vorbereitet und ich würde schon sagen, es sieht meistens schlimmer aus, aber natürlich kann immer auch was Blödes passieren. ja, und auch schlimme Unfälle passieren und das ist natürlich nicht schön, aber ja, solange es halt ein fairer Check ist, ist meistens okay.
Also ich glaube, das muss man sich einfach anschauen, weil allein die Aussage, ein fairer Check ist ja...
Es ist vielleicht auch schwierig für den Zuschauer dann herauszufinden, was fair ist und was nicht. Ja. Da gibt es natürlich auch, manchmal haben die Schiedsrichter auch Probleme damit. Nein. Aber, ja. Also, sehr gerne einfach zuschauen. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr interessanter Sport. Gibt es viele Sachen oder auch diese Schnelligkeit, diese physische Härte. Ist einfach was Besonderes. Der Torwart ist irgendwie, zum Beispiel, ich glaube, bei meinen Kindern zum Beispiel, der Torwart ist für die gerade das Highlight, weil das einfach doch mit dieser Ausrüstung und dieser Schnelligkeit, diese Reflexen einfach schon sehr, sehr cool, glaube ich, für die ist. Also es ist immer ein Highlight. Und,
ja, dass der überhaupt den Puck sieht und ihn dann auch noch halten kann, ist...
Ja, also dadurch, dass ich jetzt Stürmer gespielt habe und auch Verteidiger, war immer so, ja, du musst jetzt nur noch Torwart sein und dann hast du alles durch. Mhm. Das ist aber definitiv eine Position, da würde niemand mich reinbekommen. weil, ja, tiefen Respekt und Hut ab wirklich vor den Jungs, aber nee, da würde ich mir beim Runtergehen schon alle meine Leiste brechen und ich hätte auch keine Chance.
Ja, das sieht schon lustig aus. Die machen ja wie so einen kleinen Spagat fast mit den...
Ja, die können teilweise wirklich einen kompletten Spagat. Genau, die müssen sehr, sehr flexibel natürlich sein. Und auch diese Bewegungen auf dem Eis ganz schnell. Also es ist wirklich cool.
Die deutsche Liga haben wir gerade schon besprochen. Die DEL ist schon einiges professioneller aufgestellt als die DEL2 jetzt. Aber wie guckt man denn aus Deutschland in Richtung der große Star, Richtung Amerika?
Also am Schluss ist es natürlich, glaube ich, von jedem Kind, was irgendwie mal träumt, da Eishockey-Profi zu sein, wäre natürlich die NHL das Nonplusultra irgendwie, weil das ist halt die Liga. Die beste Liga der Welt einfach. Und es gibt auch immer wieder Deutsche, die wirklich den Sprung darüber schaffen und auch mehr jetzt zu dieser Zeit, wie es früher wahrscheinlich auch mal war, was natürlich sehr, sehr toll ist. Und auch wir natürlich als Mannschaft, bei uns laufen eigentlich jeden Tag in der Kabine irgendwie so diese NHL-Highlights, wo man natürlich die Spiele schaut. Das sind ja wirklich viele Spiele, die teilweise am Tag sind. Die haben ja 82 Spiele in der Saison. Und schaut sich das gerne an und verfolgt das, wie es da steht und fiebert da teilweise auch, ein paar Jungs haben natürlich Lieblingsmannschaften, fiebern da mit und sind da voll dabei.
Aber es ist schon, wie muss man sich denn das vorstellen? Ihr hattet auch Ausleihen aus der NHL bei euch im Team schon. Liebäugelt man damit, dass man auch mal in die NHL ausgeliehen wird? Passiert sowas oder?
Nee, das funktioniert über so einen Draft. Also das ist in Amerika ja ein bisschen anderes System. Sehr sozial eigentlich. Das heißt, da die schlechteren Teams, die dürfen sozusagen aus einem Jahrgang, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Jahrgang das ist, aber sagen wir mit 18 circa, dürfen die besten Spieler sich aussuchen. Und das geht in der Reihenfolge bis zu dem, also das beste Team darf als letztes und dann fängt es wieder an. Also man wird da wirklich gepickt, rausgesucht und kommt dann in dieses Team, bekommt dort einen Vertrag und kann sich dort beweisen. Und wenn man da natürlich mal drin ist, muss man da wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Da gibt es auch Möglichkeiten, die können einen dann auch relativ schnell in diese zweite Liga in Amerika runterschieben oder auch noch weiter. Und dann ist man in sogenannten Farmteams, spielt dort, bekommt dort Spielpraxis, wird vielleicht mal wieder für ein, zwei Spiele hochgezogen. Das ist ganz unterschiedlich, wie da die Wege sind. Und manche können sich halt wirklich da festbeißen und über Jahre sehr erfolgreich Eishockey spielen. Und bei anderen ist es einfach so, die hatten eine gute Zeit, die haben vielleicht auch mehrere NHL-Spiele machen können. Und dann kommen die wirklich ja nach Deutschland. Und das ist auch, glaube ich, ein Riesenverdienst der Liga oder diesem Niveau in Deutschland, dass das wirklich da NHL-Stars und Größen, Stars ist vielleicht jetzt übertrieben, aber natürlich welche, die wirklich viel Erfahrung in NHL sammeln konnten, dann doch hier spielen und da das Niveau natürlich dann auch nochmal anheben mit ihrer Erfahrung.
Diese Drafts, da können aber, werden da auch internationale Spieler gezogen dann?
Genau. Also, das
also
ist,
jeder könnte da gezogen werden?
Richtig, genau. Ja. Also das sind auch immer wieder Deutsche, die dort sind und wirklich sehr, sehr gut sind. Und so ein Riesending ist dieser First-Round-Pick, also in der ersten Runde. Die sind natürlich dann die vermeintlich besten Spieler. Und wenn da natürlich in den Top Ten irgendwie einer gezogen ist, was jetzt wirklich ein paar Mal passiert ist schon, ist das natürlich richtig toll für die deutschen Jungs. Weil die wirklich dann auch sehr, sehr hoch gesetzt sind natürlich und wirklich mit denen die Vereine viel vorhaben. Es ist das richtige Scouting davor. Also das ist wirklich ganz, ganz anders wie bei uns natürlich in Europa, Deutschland. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ich, im Detail weiß ich natürlich auch nicht, wie es abläuft, aber was man so hört, ist cool. Und ja, da bindet man sich dann wirklich für diese 3 Jahre meistens an den Verein und hat dann die Chance, da zu spielen.
Also man schielt schon immer so ein bisschen in die Richtung. Ja,
aber da muss man schon wirklich ein Ausnahmespieler sein. Also es ist nicht so, dass sich da jeder anmelden könnte und sagen könnte, so, ich mache da jetzt auch mal mit. Also da muss man schon einiges vorweisen können.
Also es ist auch nicht, es beruht einfach darauf, wie erfolgreich du als einzelner Spieler in deinem Team bist dann.
Genau, oder gerade international natürlich auch, dann gibt es ja auch schon Nationalmannschaften, U16, 18, wo man sich natürlich einfach beweisen kann, wo man auch, also es gibt auch Scouts, also die kommen wirklich, ein früherer Spieler von mir, der hat das gemacht, der kommt rüber nach Europa und schaut sich halt Spiele an. Also dann spielt er zum Beispiel ein junger Spieler in der DL und dann schaut er halt sich das Spiel an und schaut sich genau den Spieler an und schaut, ob dieser Spieler zu dem Team, wo er halt jetzt angestellt ist, passt. Und das machen die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, Finnland, Russland, überall. Und da ist ein riesen Team drumherum, die diese Drafts sozusagen machen. Also das ist für die das absolut Wichtigste, weil es ist nicht so wie halt im Fußball, wo es riesen Ablösensummen gibt und du dir einfach einen neuen Spieler kaufst, sondern das ist einfach mit das Allerwichtigste für die, da wirklich einen guten Draft zu machen und einen hoffentlich erfolgreichen Spieler zu etablieren.
Das heißt, theoretisch könnte die beste Liga der Welt die anderen Ligen auch ein bisschen schlechter machen, weil sie sich die besten Spieler dann wegpicken.
Ist definitiv so, aber am Schluss natürlich ist es, auch wenn es ein Mannschaftssport ist, jeder individuell möchte natürlich in der besten Liga spielen und die größte Herausforderung haben. Und das ist schon so. Also die wirklich, wirklich sehr, sehr guten Deutschen, die spielen jetzt da drüben. Und aber ich glaube nicht mal, dass es, also natürlich würden die hier spielen, würde es die Liga an für sich besser machen, aber ich glaube, das Ansehen ist einfach groß, wenn umso mehr Deutsche da drüben spielen können und Spielpraxis haben, dass das natürlich auch einerseits dem deutschen Eishockey gut tut, weil sie einfach dann gerade in internationalen Wettbewerben, also gerade was dann eine Weltmeisterschaft, was vielleicht eine Olympiade angeht, dann doch auch einen riesen Erfahrungswert haben und einfach ein ganz anderes Eishockey doch nochmal gewohnt sind und so auch das deutsche Eishockey einfach nochmal für die Presse, für die Öffentlichkeit einfach weitertragen können.
Du, wir gehen jetzt mal wieder zurück von Amerika nach Deutschland. Du persönlich spielst seit 20 Jahren bei den Steelers. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für einen Leistungssportler. Und du hast mal gesagt, du hattest auch verschiedene lose Anfragen aus der DEL dann. Es hat aber nie gepasst, auch weil du eigentlich immer mit deiner Aufstellung zufrieden warst, auch mit dem Drumherum bei den Steelers zufrieden warst. Was wäre denn gewesen, wenn das alles nicht so gepasst hätte?
Das ist eine gute Frage. Ja, man macht sich natürlich schon als Sportler Gedanken, besonders, wie gesagt, gerade im Zweitliga-Eishockey ist es echt so, dass man nicht arg langfristig planen kann, weil es wirklich saisonbedingt oder manchmal vielleicht 2 Saisons man einen Vertrag hat und man sich immer neu empfehlen muss. Das heißt, da ist man nie irgendwie auf der sicheren Seite. Aber ich bin einfach riesenfroh, dass die Verantwortlichen hier mit mir immer zufrieden waren. Ich habe mich hier absolut immer wohlgefühlt. Bietigheim ist jetzt meine Heimat, definitiv. Bin froh, dass es jetzt so geklappt hat. Und klar, es ist wirklich nicht normal, weil es gibt, also man hat auch manchmal Saisons gehabt, da wurde irgendwie wahrscheinlich irgendwie 70-80% des Teams ausgewechselt, wenn es halt einfach mal nicht ganz so toll lief. Es gab dann zum Glück auch Saisons, wo es nicht ganz so oft war, wenn es erfolgreicher lief, aber es kommt halt immer ganz drauf an. Und ja.
Das heißt, du bleibst noch eine Weile in Bietigheim.
Ich bin jetzt auch schon in einem gewissen Alter natürlich als Sportler, wo es dann doch vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich schaue nur, muss ich sagen, gar nicht dieses Jahr, also das hat man vielleicht früher öfters gemacht, aber dieses Jahr nur gar nicht so auf was ist nächstes Jahr, sondern ich versuche einfach wirklich alles zu genießen, das mitzunehmen, gerade dieses besondere Erlebnis für mich, weil ich hätte nicht mehr in der DL gespielt, wären wir nicht aufgestiegen.
Ja.
Das ist, macht es einfach
nochmal. Aber noch du mal, hattest das ja auch in den letzten 20 Jahren immer wieder vor Augen, die DL. Die war ja nie, das war ja wie mit so mit so einer Angel vor dir. Das ist immer die DL.
Ja, so ein klar. Ja, so ein Esel, der so eine Karotte hinterherläuft.
Ja, genau.
Ja, genau. Nein. Ja, das hat man vor Augen natürlich. Und in jungen Jahren, klar, dachte man vielleicht schon, hey, wechsle ich irgendwie zu einem DL-Verein, und um da einfach die Chance zu bekommen, um die Möglichkeit zu bekommen, in der DL zu spielen. Keine Ahnung, wie es dann gewesen wäre. Ich bin einfach so froh und würde, glaube ich, nichts anderes machen heutzutage, und bin unglaublich happy einfach jetzt, dass wir es, dass ich es mit meinen Bietigheimer Steelers schaffen konnte, hier oben mitzuspielen.
Das ist, du machst dem Bürgermeister von Bietigheim schon fast ein bisschen Konkurrenz, gell? Hat er sich schon dazu geäußert, wie das ist, so einen zweiten Bürgermeister zu haben?
Ja, also ich habe ihn der letzte Mal auch auf einen Anfall vom SWR, glaube ich, war das kurz mal getroffen, und da hat man natürlich kurz gequatscht, und er verfolgt die Spiele ja auch immer sehr, also der ist ja sehr sportinteressiert insgesamt natürlich. Und das macht natürlich auch in so einer kleinen Stadt viel aus, glaube ich, wenn da ein Bürgermeister hinter den ganzen Sportarten steht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, man flachs natürlich ein bisschen darüber, aber der macht es schon gut. Da habe ich keine Ambitionen, ihm da irgendwie was wegzunehmen.
Also keine politische Karriere in Sicht.
Nein, noch nicht zumindest.
Aber Bietigheim-Bissing ist ja eine absolute Sportstadt. Die neu gekürte Newcomerin des Jahres, Annette Kaufmann vom SV Böblingen Tischtennis, kommt auch aus Bietigheim. Und da gibt es eine kleine Anekdote zu.
Ja, ist ganz nett. Also ich kenne sie leider jetzt nicht mehr richtig, aber ich kenne sie, als sie vielleicht 5 Jahre alt war. Und zwar habe ich mit ihrem Papa Eishockey gespielt, bestimmt 2, 3 Jahre. Der war lange Jahre auch in Deutschland Eishockeyspieler, der André Kaufmann. Und ich habe damals dann schon mitbekommen, dass die im Tischtennis gut sind und da mit dabei sind. Und es freut mich, ich habe von meiner Frau dann diesen Artikel weitergeleitet bekommen über die Sportler des Jahreswahl. Und das hat mich mega gefreut und finde ich super, wenn man irgendwie ja jemanden aus der Region, wie gesagt, kennen ist übertrieben, aber einfach mit dem man was verbindet. Und ja, freut mich sehr für sie.
Aber es ist schön, wenn man hört, dass sich der Kreis in der Region und in dem Sport auch wieder so ein bisschen schließt. Wir haben auch vorhin kurz über die Trainer bei euch von den Steelers gesprochen, und da war auch so eine kleine Anekdote zu eurem aktuellen Trainer, richtig?
Ja, genau. Also mein erstes wirkliches Profijahr, wo ich so als Profijahr sehe, ich habe davor ein paar Spiele gehabt, aber da bin ich noch zur Schule gegangen und da war alles ein bisschen anders, wo ich dann nach Bietigheim gezogen bin. Das war 2004, 2005. Und da in der Saison war auch der Danny Noor, der jetzt wieder mein Trainer seit einem Jahr ist, mein Trainer. Und da waren wir nicht ganz so erfolgreich am Anfang. Dann musste er leider gehen und hat auch wahrscheinlich einen riesen Weg gehabt und ist dann doch irgendwie wieder hierher zurückgekommen. Und dann gleich in seinem ersten Jahr mit uns dann die Meisterschaft zu gewinnen, glaube ich, war für ihn auch sehr besonders und ist dann schon was Schönes, wenn man so Gesichter, die man immer mal wieder also im Sport, gerade im Eishockey, ist dann doch irgendwie so klein, dass man immer mal wieder irgendwo jemanden kennt oder der kennt den oder der. Ja, es ist einfach irgendwie schön, wie sich dann doch teilweise dann der Kreis dann auch schließt, ja.
So, als wir bewegen uns schon in Richtung Abschluss, habe ich noch die ein oder andere Frage zu der Trainerposition jetzt direkt beim Eishockey, bei einer Eishockey-Mannschaft. Ihr hattet relativ lange, fast über 7 Jahre, war Kevin Godet euer Trainer. Seitdem wechseln eure Trainer aber, ich jetzt nicht auffällig oft, aber jetzt ja wirklich seit 2018 jedes Jahr neuer Trainer. Ja, wie wichtig ist die Beständigkeit eines Trainers denn überhaupt für so eine Eishockeymannschaft?
Also das Gute, sagen wir mal, mit Kevin war auch so, dass wir wirklich über Jahre sehr erfolgreich waren und einen Großteil der Mannschaft dann doch irgendwie zusammenhalten konnten. Und das ist natürlich gerade für die nächsten Jahre dann immer ganz wichtig. Die Mannschaft kennt den Trainer, der Trainer die Mannschaft, der weiß ganz genau die Stärken, Schwächen irgendwie. Und ich glaube, das ist natürlich schon dem Erfolg auch dann geschuldet, um weiter erfolgreich zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach 2018, als Kevin dann nicht mehr bei uns war, waren wir nicht ganz so erfolgreich einfach. Und das ist schon so im Profi-Eishockey oder Profisport allgemein, das liest man ja überall, wenn es halt einfach nicht so läuft, wie die Erwartungen sind, dann gibt es natürlich Trainerwechsel. Und das ist ganz normal im Geschäft. Das ist aber nicht nur Trainer, sondern wie gesagt, es gibt ja auch Spieler, die nur ein Jahr Vertrag haben oder die teilweise in der Saison auch gehen oder den Vertrag auflösen, woanders hingehen. Das gehört einfach mit dazu. Ich meine, das ist man gewohnt. Und dann ist es wichtig, dass man dann irgendwie einen guten Trainer natürlich wieder hat. Und ich denke, der Danny hat wirklich einen super Job letztes Jahr gemacht. Er hatte dann für ihn ja auch eine neue Mannschaft und wir haben uns zusammengefunden. Ich glaube, ich habe es erwähnt schon. Also am Anfang war nicht alles perfekt. Da mussten die Zahnräder irgendwie wieder ineinander laufen, sage ich mal. Aber gerade gegen Ende, das noch so zu schaffen, dass wir da wirklich in einen super, super Rhythmus reinbekommen, in einen super Schwung, um dann die Meisterschaft zu gewinnen, ist natürlich schon ein Riesenanteil vom Trainer. Also ich glaube, ein guter Trainer und ein gutes Team ist natürlich auch nichts, aber der muss das schon in die richtigen Bahnen lenken.
Könntest du dir denn auch vorstellen, mal als Trainer zu agieren?
Ja, aber eher, wenn dann also im Kindersport, also in Juniorenbereichen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so richtig Lust drauf hätte als Profitrainer. Ich glaube, es wäre interessant, ja, aber es ist, wie auch schon gesagt, diese Unsicherheit natürlich schon auch da und auch jetzt mit Familie dieses mal dahin ziehen, dann bist du vielleicht dort wieder ein Jahr und wer weiß, wie lange. Und das wäre was, wo ich jetzt nicht irgendwie Lust gerade, zumindest nicht in meinem jetzigen Lebensabschnitt oder irgendwann dann kommenden Lebensabschnitt hätte. Ja, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, so ein bisschen meine Erfahrungen irgendwie gerade Jugendlichen weiterzugeben, weil man doch einiges gelernt hat. Ich habe es mir echt auch schon oft überlegt. Ich habe noch als, ja, neben dem Eishockey habe ich noch studiert als Ingenieur. Ich bin Fahrzeugtechnikingenieur. Und das war so immer so diese zwei Standbeine, aber ich könnte mir schon auch beides vorstellen. Also so. Und ich bin mir auch noch nicht so komplett natürlich sicher, was möchte ich machen, weil es ist gerade noch so als einziger Spieler einfach ein unglaublich tolles Leben und gerade mit so neuen Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, mega, mega schön. Und das ist so meine erste, ja, Leidenschaft, mein Kindheitstraum immer gewesen. Und den leben zu können, ist einfach gerade so unglaublich schön, dass ich mir noch nicht so viele Gedanken mache über die Zukunft.
Das klingt ja so, als wärst du jetzt erstmal noch eine Weile am liebsten in der DEL unterwegs.
Klar, also wie gesagt, egal wie, gerade für die Steelers würde es mich mega, mega freuen, auch für die Fans, die jetzt ja wieder draußen sein müssen, dass sie einfach so eine normale DEL-Saison nächstes Jahr dann hoffentlich mitnehmen könnten, wäre für mich auf jeden Fall ein Wunsch.
Das klingt schön. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich fände es cool, wenn wir uns nochmal bei einem DEL-Spiel sehen könnten. Ich hoffe, dass bald wieder ganz, ganz viele Zuschauer auch bei euch in der E-Trans-Arena zugelassen wären, wovon ihr natürlich auch unheimlich profitiert. Also rein wirtschaftlich gesehen und sportlich gesehen.
Ja, definitiv. Also genau, wie du sagst, wirtschaftlich auf jeden Fall natürlich, aber auch diese Fans, die einen dann doch irgendwie tragen. Also gerade bei dem ersten Spiel war das wirklich so, da war eine Stimmung, da war jeder von uns so heiß dann auf dieses Spiel, dass wir das dann gewinnen konnten, dann auch, ist einfach unglaublich schön. Und gerade diese Emotionen machen einfach den Sport auch insgesamt aus. Und da ist es wichtig, natürlich Zuschauer zu haben. Wobei ich die aktuelle Situation natürlich komplett nachvollziehen kann und verstehe. Aber hoffen wir auf bessere Zeiten.
Das machen wir. Ich hoffe, dass die Qualität der Aufnahme entsprechend war, auch wenn wir sie jetzt über Zoom aufgenommen haben. Das ist natürlich immer schöner, wenn man sich face to face gegenüber sitzt. Vor
Hätte mich
allem,
auch
wenn man,
gefreut.
ja, ich glaube, dann kommt einfach auch immer noch ein bisschen mehr so ein Gespräch zustande als jetzt nur dieses Frage-Antwort-Spiel. Aber trotzdem, bin ich der Meinung, dass der Podcast doch jetzt sehr interessant war. Ich habe viel Neues erfahren über dich, über die Steelers, über den Eishockey an sich. Vielen Dank dafür.
Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht. War schön. Vielen, vielen Dank auch.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können dir bestimmt auch auf deinen sozialen Medien-Accounts folgen.
Schwierig. Ich bin da ziemlich raus, muss ich sagen. Da muss man eher vielleicht nach den Steelers schauen und da gibt es dann bestimmt ein paar Jungs, denen man folgen kann. Aber ich bin da undercover, sage ich mal.
Also eher so inkognito unterwegs.
Naja, also kaum auch. Ich benutze es sehr selten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin da nicht so der Typ für. Ich schaue das dann alles über die Accounts meiner Frau manchmal an, aber sonst nicht.
Okay, dann könnt ihr auf jeden Fall den Steelers folgen. Die haben ihre eigenen Seiten jeweils auf Facebook und Instagram. Uns könnt ihr natürlich auch folgen. Wir freuen uns auch über Feedback von euch, über unsere Podcasts, wie es euch gefallen hat, wen ihr gerne als nächsten Gast hören möchtet. Wir sind da immer offen für Vorschläge. Uns könnt ihr erreichen unter auf der Homepage www.sportregion-stuttgart.de, bei Facebook als Sportregion Stuttgart und bei Instagram unter Sport Stuttgart. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke dir, René, dass du Gast warst. Das war richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut. Dann bleibt mir nicht mehr arg viel zu sagen als bis dennchen, eure Debbie.